Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Blanka Winkler.
Zwischen den Welten. Unterwegs in Usbekistan. Von Julius Fitzke. Schlaglöcher. Überall diese Schlaglöcher. Mein Rücken schmerzt, während wir mit dem Auto vorbeirumpeln an Feldern und sonnenverbranntem Steppengras. Ich will in die usbekische Kleinstadt Changyabod. Seit mehreren Wochen reise ich nun schon durch Usbekistan, besuche einige Freunde und Bekannte. Die Reise an diesen abgelegenen Ort ist beschwerlich, es fahren nicht mal Busse, weswegen mich der Verlobte einer Freundin chauffiert. Gemeinsam holpern wir über die Straßen. Kuhherden stauen den Verkehr, Storchenfamilien hocken auf hölzernen Strommasten, die Sommerhitze ist unerbittlich. Nach 3 Stunden Fahrt erreichen wir schließlich unser Ziel. Hier will ich Otabek Ergashevich besuchen, den Großvater einer guten usbekischen Freundin. Otabek trägt ein weißbesticktes Gebetskäppchen über seinem ergrauten Bart, als er mich willkommen heißt. Der alte Mann weiß als Familienoberhaupt eine ganze Dynastie um sich. Otabek hat 4 Söhne und 3 Töchter, 30 Enkelkinder und 12 Urenkel. Er kniet am Xontaksta, einem niedrigen Tisch, an dem die Usbeken sitzend oder liegend zu speisen pflegen. Der Boden ist bedeckt mit Kurpetschas, schweren, bunt bestickten Steppdecken, mit denen die Gasträume ausgelegt werden. Als Familienoberhaupt empfängt Otabek andauernd Besucher und Besucherinnen. In Usbekistan ist die Familie ungleich wichtiger als in Europa. Ständig kommt man zusammen. Gründe gibt es unzählige. Neujahr, Eid, den usbekischen Unabhängigkeitstag, Geburtstags- und Todestage, Opferfeste oder Hochzeiten. Regelmäßig wird sein Haus zum Taubenschlag. Doch heute ist es ruhig. Eine der unzähligen Nichten deckt Nüsse, Konfekt und Wassermelone auf. Wir sind zu dritt. Gemeinsam esse ich mit dem Alten und seiner Frau Dilafus. Otabek hat sein Leben lang als Landwirt gearbeitet. Zu Sowjetzeiten war er Leiter einer Kolchose. Nun ist er im Ruhestand, blickt zufrieden auf sein langes Leben zurück und lässt sich von der Großfamilie umsorgen. Es dauert eine ganze Weile, bis er alle seine 30 Enkelkinder aufgezählt hat. Viele leben in Changyabod, manche hier im Haus. Einige Verwandte sind ins Ausland gegangen. Usbekistan ist arm. Die jungen Leute verlassen nach der Schule das Land, leben für ein paar Jahre in Russland, Kasachstan oder Korea, verdienen dort Geld und sparen. Er hält kurz inne. Die Nichte gießt dampfenden Tee in eine Porzellantasse. In großer Hitze kühle Tee den Körper, so heißt es hier. Aber früher oder später kommen sie alle zurück, sagt der Alte. Wir sind Usbeken. Wir gehören hierher, nicht in irgendwelche fernen Länder.
Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format, ist ein gemeinsames Projekt der Ruhrfestspiele Recklinghausen und der Zeitschrift Reportagen. Besucht uns bei den Ruhrfestspielen vom 1. Mai bis 8. Juni in Recklinghausen. Der Vorverkauf läuft. Noch mehr wahre Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr auf reportagen.com.
Usbekistan ist das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens. Ehemals zählte es zur Sowjetunion. Seine mit dem Lineal gezogenen Grenzen verlaufen durch Bergsteppe und Wüstensand. Bis ins späte Mittelalter führte hier die alte Seidenstraße entlang. Städte wie Samarkand oder Buchara sind bekannt für prächtige Moscheen und historische, keramikverzierte Koranschulen, die Touristen gerne bestaunen. Heute, rund 34 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, glauben die Menschen im muslimisch geprägten und autoritär regierten Usbekistan an die Zukunft. Zumindest die, die nicht weg wollen. Bevor Präsident Shavkat Mirziyoyev 2016 an die Macht kam, war Usbekistan ein armes, zugesperrtes Land, abhängig von der alten russischen Herrschermacht. Doch Mirziyoyev öffnete Usbekistan für Investoren und Touristen. Er liberalisierte die Wirtschaft, kämpfte gegen die Korruption und setzte Sozialreformen um. Probleme hat Usbekistan dennoch genug. Etwa ein Justizsystem, das sich Foltermethoden bedient, sowie eine stark eingeschränkte Meinungsfreiheit. Usbekistan gilt als eines der repressivsten Länder der Welt. Hinzu kommt die schlechte Lage am Arbeitsmarkt und die geringen Gehälter. Viele junge Menschen gehen zum Geldverdienen ins Ausland. Doch kaum jemand geht für immer. Die meisten kehren irgendwann zurück. Zu groß ist die Verbundenheit mit Familie und Heimat. Einer von Otterbecks Söhnen kommt herein. Ein fülliger, wortkarger Mann. Das blaue Poloshirt spannt am Bauch, als er sich zu seinem Vater hinabbeugt und ihm das Handy reicht, auf dem gerade ein Videochat läuft. Sayura ist dran, eine von Otterbecks zahllosen Enkeltöchtern. Sayura, 26 Jahre alt, lebt seit Sommer 2023 in Frankreich. Sie studiert Linguistik in Lyon. Noch nie ist jemand aus der Familie so weit weggegangen. »Wie geht's dir?« fragt der Großvater seine Enkelin und spricht mit zu lauter Stimme zum Bildschirm, so wie ältere Menschen überall auf der Welt es tun, die nicht ans Internet gewöhnt sind. »Gut, es ist warm hier in Lyon.« Sie lächelt schüchtern. Das Bild ist schlecht, es ruckelt. »Wie ist das Studium?« »Es läuft sehr gut.« »Benimmst du dich auch anständig?« »Natürlich.« »Wann kommst du zu Besuch?« »Bald, ganz sicher.« Sayura und ich kennen uns aus Russland. Aus der Zeit, als ich selbst noch dort gelebt und studiert habe. Das ist über 2 Jahre her, aber wir halten bis heute Kontakt. Sie ist eine ruhige, belesene Mitzwanzigerin mit schulterlangen schwarzen Locken, leiser und bedächtiger Stimme. Lieber schreibt sie, als dass sie spricht. Sie erzählte mir viel von ihrem früheren Leben, wie sie aufwuchs im winzigen Chanyabod. »Meine Kindheit in Usbekistan war fantastisch«, erinnerte sich Sayura. »Kinder gab es immer, die Familien sind ja so groß, wir konnten machen, was wir wollten. Also tobten sie durch Gassen und Felder, kletterten auf Felsen herum, versteckten sich vor furchterregenden, kreisenden, tiefschwarzen Raubvögeln, von denen die Älteren sagten, dass sie Jagd auf kleine Kinder machten. Als sie 6 Jahre alt war, ging ihr Vater nach Russland. Er hatte finanzielle Probleme, fand Arbeit in einer Metallfabrik nahe Jekaterinburg. »Als ich 9 war, zogen wir alle hinterher«, erzählt Sayura weiter. »Der Vater holte seine Frau, Sayuras kleine Schwester und die beiden älteren Brüder nach.« »Das war ein Bruch«, sagt Sayura über diese Zeit. »Ich begann mich allmählich von der usbekischen Kultur und ihren Traditionen zu lösen. Denn Russland war anders, moderner, offener. Sie habe damals ein Land erlebt, in dem Frauen eine viel größere gesellschaftliche Rolle spielten und man sich, 15 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der ganzen Welt zu öffnen versuchte«, so erzählt es mir Sayura. Otabek und seine Frau Dilafrus können sich unter dem fernen Lyon nicht viel vorstellen, das seit 1,5 Jahren die Wahlheimat ihrer Enkelin darstellt. Mit dem Westen verbinden sie Reichtum und Luxus, aber auch eine gewisse Verkommenheit und die Abwesenheit traditioneller Werte, was vor allem Otabek bedrückt. Seine Enkelin ist schon Mitte 20 und immer noch nicht verheiratet. »Lange könne man nicht mehr warten, wer nähme sie denn noch zur Frau?« »Sie soll die Chance nutzen, 2 Jahre in Frankreich leben, aber dann auch zurückkehren. Sie kann hier gute Arbeit in der Hauptstadt finden und einen Usbeken heiraten.« 2 Mädchen tragen einen großen Teller Beshbarmak herein. Dünne Scheiben weichen Teigs, vermischt mit Innereien und körnigen Wurstscheiben. Katsi, eine Wurst, die aus Pferdebauch gemacht wird. Dann bringen sie Tee und räumen das schmutzige Geschirr ab. Sayura kennt das noch aus ihrer Kindheit. Ab 10 oder 11 Jahren bist du langsam kein Kind mehr. Du wirst als Mädchen immer mehr im Haushalt eingespannt, kochst, wäschst, putzt, bedienst die Alten und die Männer. So war es auch bei uns in der Familie, obwohl wir die meiste Zeit des Jahres in Russland lebten. Und irgendwann wirst du verheiratet, bekommst Kinder, ziehst zur Familie deines Mannes. Erst wenn du alt wirst, gehen die Aufgaben an die nächste Generation über. So fällt Sayura mit ihrem Studium in Frankreich aus der Rolle. Ihre Eltern akzeptieren irgendwann, dass sie studieren will. Aber 26 Jahre und immer noch unverheiratet? »Alle machen sich Sorgen um mich«, klagt Sayura, »aber ehrlicherweise sorgen sie sich vor allem um sich selbst. Wenn ich in Frankreich offiziell einen Mann kennenlernen würde oder anderweitig mit unseren Traditionen bräche, würde das das Ansehen meiner Familie ruinieren. In Usbekistan werde viel getratscht, was Sayura wenig verwunderlich findet, wenn die Frauen eh alle zu Hause säßen. Wenn ich zu sehr ausscheren würde, hätte das große Auswirkungen auf den Stand meiner Familie in Paktahabad«, sagt sie bekümmert. So filtert sie die Gespräche mit der Verwandtschaft, beschränkt sich auf Oberflächlichkeiten. Es ist traurig, aber sie alle werden mich nie verstehen. In ihrem Lyoner-Leben gibt es vieles, das nicht zu ihrem früheren Dasein und dem engen Wertekorsett ihrer usbekischen Familie passt. Nachts spaziert sie durch Lyon, geht auf Partys, reist viel. Die kompletten Sommerferien vagabundierte sie durch Europa. Einen Monat lang lebte sie in einem kleinen Holzhäuschen an einem norwegischen Waldsee. Gemeinsam mit politischen Aussteigern, die ihr Besteck selber schnitzen, Lebensmittel aus den Tonnen hinter Supermärkten beziehen, Birkenfällen zum Kochen und Heizen. Per Anhalter kreuzte sie durch Europa, immer wieder lernte sie andere Abenteurer kennen. »Meine Familie würde aus allen Wolken fallen, wenn sie mich hier so sehen würde«, meint Sayura kopfschüttelnd. Trotzdem sind die 2 Jahre in Lyon nur eine Etappe in Sayuras Lebensplanung. Wenn ihr Studentenvisum ausläuft, möchte sie zurück nach Usbekistan. Europa ist aufregend und anders. Aber mein Zuhause ist trotzdem Usbekistan. Wenn die Zeit reif ist, möchte ich zurück. Konkrete Pläne hat sie auch schon. Sie möchte als studierte Linguistin ihre Muttersprache untersuchen. Denn die usbekische Sprachwissenschaft als Forschungszweig gäbe es praktisch nicht. Es werde Zeit, dass jemand ernsthaft mit der Erforschung ihrer Muttersprache beginnt, findet Sayura. Ihre Masterarbeit will sie über die Struktur von usbekischen Wörtern und ihrer Formenbildung schreiben. Es ist ihr Weg, einen Teil zur Entwicklung ihres Heimatlandes beizutragen. Otabek hat das knappe Telefonat mit seiner Enkeltochter beendet. Es ist Mittagszeit, also macht er sich auf zur nahen Moschee, um Gebete zu sprechen und im Anschluss mit den anderen Alten von Changyobot zusammenzusitzen bei Tee und zuckrigem Gebäck, umsorgt von den Frauen anderer Großfamilien. Er drückt mir die Hand und geht hinaus. Indes die Nichte ins Wohnzimmer huscht, benutztes Geschirr zusammenräumt und kandiertes Obst sowie Naschwerk hereinträgt. Ich reise bald weiter in die Hauptstadt Taschkent, nordöstlich von Changyobot gelegen. Auf den Bürgersteigen liegt gelber Staub, der milchige Horizont ist voller Baukräne. Nur gelegentlich wächst ein Baum aus dem ewigen Beton. Die Fahrbahn klebt, am Himmel steht eine erbarmungslose Sonne, der Wind ist warm und sandig. Überdimensionierte Plakate bewerben unbezahlbare Luxuswohnungen, ein Studium in den USA oder ein Glas eiskalte Pepsi. Taschkent ist eine sowjetische Stadt, dominiert von Plattenbauvierteln. Die Gebäude sind dieselben, die man dereinst überall in der Sowjetunion gebaut hat. 5- oder 9-stöckige Hausscheiben, die in ähnlicher Ausführung auch in Berlin, Tiflis, Riga oder Moskau stehen. Doch die Sowjetführung hat damals den Bau der Plattenbauten an die lokale Bauweise angepasst, die Fassaden mit orientalischen Steinmustern übersät und die seitlichen Wände bunt gefliest. Da sowjetische Plattenviertel trotzdem unweigerlich zur Tristesse tendieren, hat Mirsjojew die Viertel bunt anstreichen lassen, in Blau, Orange oder Rosa. Blumenübersäte Stoffe hängen aus den Fenstern zum Trocknen, in den Höfen tollen Kinder, alte Frauen verkaufen unter Kopftuch Zigaretten und Honig. Usbekistans Bevölkerung ist jung, die Geburtenrate liegt hier bei über 3 Kindern pro Frau. Im Stadtzentrum hingegen entstehen Hochhäuser und teure Wohnsiedlungen. Weiße, glatte Fassaden, des Nachts golden illuminiert, dazwischen ein paar Hochglanzmalls mit Geschäften und Marken, die im Westen völlig unbekannt sind. Im ganzen Land gibt es nicht einmal McDonald's, dafür aber Ketten aus China oder Russland. Neue Metrolinien entstehen, verglaste Geschäftsviertel, Hochhäuser mit großzügigen Wohnungen darin. Die Innenstadt glänzt wie ein Versprechen an die Zukunft. Alpamis Chudaybergenau ist Teil dieses neuen Taschkent. Ein ehrgeiziger, junger Bauherr, der mehrere Projekte leitet, in kürzester Zeit Wohnhäuser hochzieht und dessen Muskeln plus die teure Armbanduhr schon signalisieren, wie stolz er auf das ist, was er geschaffen hat. Er lobt den neuen Präsidenten, der die strikten, halbplanwirtschaftlichen Wirtschaftsgesetze seines Vorgängers aufgebrochen hat. Mirsjojew mag das Land im großen Stil verschuldet haben, dafür aber habe er Investoren nach Usbekistan geholt und das Baurecht gelockert. Der selbstbewusste N20er Alpamis hat fast 10 Jahre in Russland gelebt, Bauingenieurswesen studiert und nebenher ein Unternehmen aufgebaut, das russische Holztüren nach Usbekistan exportiert. Denn in seiner Heimat wüchsen wegen der großen Hitze kaum Bäume, ganz im Gegensatz zu Russland. Das Geschäft ging gut. Doch dann nahm er mit neuen Ideen den Mund zu voll. Parallel zu den Haustüren begann er, chinesische Klimaanlagen und Ventilatoren zu importieren. Auf einmal war er mit $200.000 verschuldet. Gelegentlich lässt er durchscheinen, dass seine Geschäftsmethoden nicht einwandfrei sind. In Taschkent entging er um ein Haar einem langen Gefängnisaufenthalt. Alpamis wirkt wie ein Hochstapler und ist dabei ungewöhnlich einnehmend. Beiläufig scherzt er mit den Nachbartischen, flirtet mit der Kellnerin, prostet mit seinem schallenden Lachen in fremde Runden. Längst hat er neue Schulden gemacht. »Das ganze Land lebt auf Kredit«, lacht er. »Alle laufen hier mit iPhones rum, feiern Hochzeiten mit 500 Gästen, kaufen Autos und Wohnungen. Natürlich ist das alles auf Kredit gekauft.« Er lebt mit seiner wenige Monate jüngeren Schwester Amigul zusammen. Die Geschwister stammen aus Karakal, Pakistan, was übersetzt Land der Schwarzhüte bedeutet, einer autonomen Region im Nordwesten Usbekistans. Amigul ist bedächtiger und stiller als ihr Bruder, von zurückhaltender Art. Sie hat im sibirischen Tomsk studiert, 9 Jahre lang. Es war keine leichte Zeit. Immer wieder wurde sie als einzige Usbekin im Kurs von Professoren diskriminiert oder belästigt, so erzählt sie es, hatte stets das Gefühl, mehr leisten zu müssen als ihre russischen Kommilitonen. Man habe ihr absichtlich schlechtere Zensuren gegeben, so dass sie ihr Stipendium verlor, behauptet sie. Die Jahre in Russland waren schwer. Gleichzeitig haben sie mir gezeigt, dass ich alle Ziele erreichen kann, wenn ich nur hart genug arbeite, sagte sie mir einmal. Mittlerweile arbeitet sie als Kinderchirurgin in Taschkent und ist froh darüber. Sie weiß, dass sie in Russland, Europa oder den USA ein Vielfaches verdienen könnte, verglichen mit den $300, die sie hier im Monat bekommt. Ein lächerliches Gehalt dafür, dass ihre Schichten mindestens 12 Stunden dauern und sie im Monat lediglich 2 freie Tage hat. Amigul heilt Verbrennungen, lässt Knochen zusammenwachsen und tröstet gramgebeugte Verwandte. Die medizinische Versorgung in Usbekistan ist nicht gut. Gerade auf dem Land fehlt eine Gesundheitsinfrastruktur, weswegen sich dort viele an Naturheilkunde und schamanischen Praktiken halten. Manchmal reist Amigul mit ihrem Team durch ihre karakalpakische Heimatprovinz, richtet in einem Transporter ein kleines, mobiles Krankenhaus ein, untersucht Menschen in Dörfern oder Kleinstädten und stellt Überweisungen nach Taschkent aus. Ihr Bruder mag sich in modernem Unternehmertum üben und sich als großer Geschäftsmann brüsten, doch Usbekistan ist ein Land der Basare. Alle paar hundert Meter bilden sich auf den ohnehin schon belebten Bürgersteigen wuselnde Menschenknäule. Märkte finden sich überall. Und so streife ich zwischen Bastsäcken umher, muntere Männer verkaufen Trockenfrüchte, nachtblaue Rosinen, Dörrpflaumen und schrumpelige Apfelscheibchen. Daneben werden eimerweise Hülsenfrüchte angeboten, handelnde Käufer schöpfen Mungbohnen, Kichererbsen und Perlgerste in Plastiktüten sowie Reis in allen für mich denkbaren Facetten. Ein paar Schritte weiter der Fleischbazar. Die Luft schmeckt nach Eisen, schaumige Haufen von Pferdefett liegen in den Auslagen, armlange Katziwürste baumeln herab, auf blutverschmierten Hackklötzen werden Hammel zerteilt. Nicht weit vom Bazar hat Schachsot sein Geschäft. Coca-Cola Market, verheißt die Tafel über dem Eingang. Westliche Firmen sind hier mit offensiven Werbekampagnen aktiv und spendieren kleinen Geschäften die Ladenschilder. Deswegen gibt es hier überall M&M Markets, Pepsi Markets oder Colgate Markets. Schachsot ist Anfang 20, studiert Wirtschaft im 3. Jahr. Das Gesicht noch pausbäckig, trägt er sein festes schwarzes Haar wie viele Gleichaltrige aus der Stirn gestrichen, dazu Karohemd und Stoffhose. Eine Jeans zieht sich bei der Hitze kaum jemand an. 7 Tage die Woche sitzt Schachsot im Market. Vormittags studiert er Wirtschaft an der Universität, ab frühen Nachmittags setzt er sich in seinen weißen Chevrolet, kauft Ware beim Großmarkt, um 6 Uhr abends löst er seinen jüngeren Bruder ab und bleibt bis Mitternacht. Auf ein paar Schritt im Quadrat verkauft er Energydrinks, kleine Chipstütchen und Ayran. Wenn ein Kunde mit Karte zahlt, schiebt Schachsot sie in das Lesegerät und fragt nach der Geheimzahl, die ihm darauf vom Eigentümer der Karte laut angesagt wird, für alle anderen im Laden Anwesenden klar und deutlich hörbar. Jedoch zahlen die meisten in bar. Sollte das Wechselgeld einmal leer sein, gibt Chassot die Differenz in bunten Lutschbonbons heraus. Oder in eingeschweißten Kurut, kleinen, gewürzten und mit Weizenschrot durchsetzten Bällchen aus getrockneter Joghurtmasse. Jeden Tag hockt Chassot bis spät im Coca-Cola-Market, der eigentlich dem Vater gehört. »Meistens kann ich erst nach Mitternacht zusperren«, klagt er. Er sitzt auf einem kleinen Hocker vor dem Geschäft, schaut sich Videos an, wenn gerade keine Kundschaft kommt und nippt an einem Eistee. »Wenn ich fertig bin mit der Uni, möchte ich weg aus Usbekistan. Das Leben hier ist schwer«, erzählt er mir. »Jeder arbeite von früh bis spät, ohne dass es sich lohne. Er würde gerne nach Europa, vielleicht nach Deutschland.« »Ich war schon einmal dort, Erasmus in Halle an der Saale«, er grinst, wenn er an diese Zeit denkt. 5 Monate spielte er Europäer, tanzte unbeschwert die Nächte durch, ließ sich treiben. Im September 2023 ist er zurückgekommen. Eine Bosnierin, mit der er sich in Halle angefreundet hatte, hat ihn eingeladen, im Herbst nach Sarajevo zu kommen. Doch der Vater erlaubt es nicht, selbst wenn der Sohn ein Visum für Bosnien-Herzegowina hätte. »Was würden die vielen Reisen einem am Ende bringen?«, fragt der Vater. »Lieber solle der Sohn in der Heimat bleiben, dort, wo man gebraucht werde.« Und so wird es für Chassot wohl auch kommen. Usbekistan bleibt ein konservatives Land, überwiegend von sunnitischen Muslimen bevölkert. In den Wirren der Unabhängigkeit flüchteten sich viele in die Religion. Polygynie, also die Ehe mit mehreren Frauen, blieb zwar verboten, wurde aber praktiziert. Extremistische Strömungen gediehen in den Umbruchsjahren der 90er und schwappten immer wieder aus dem benachbarten Afghanistan ins Land. So begann der alte Präsident Islam Karimov eine harte Linie gegen zu eifrig gelebten Islam zu fahren. Religiöse Propagandisten wurden eingesperrt, Männer mit langen Bärten verhaftet und auf der Wache zwangsrasiert, Polygynie bestraft. Noch heute ist die usbekische Gesellschaft äußerst patriarchalisch und religiös geprägt. Die zahllosen, scheu zu Boden blickenden Frauen in der Metro, die eine Hijab tragen, lassen daran wenig Zweifel. Genauso wenig wie die Gerichtsurteile gegen Männer, die illegalerweise mehrere Frauen geheiratet haben. Der Koran erlaube es schließlich. Noch immer werden die meisten Ehen arrangiert oder erfolgen zumindest in enger Abstimmung mit dem Familienoberhaupt. Frauen haben wenig mitzureden. Viele Menschen tragen kleine Ringe mit Display und Knöpfchen am Finger. Eine Art moderner Rosenkranz, der mitzählt, wie oft schon gebetet wurde. Und eifrige Wirte achten auf die Sittsamkeit in ihren Gaststätten. Alkoholausschank ist reglementiert und selten, und wer beginnt, Karten zu spielen, wird regelmäßig ermahnt, es zu unterlassen. Diana, Ende 40, stört sich an all dem. Sie kann nicht viel mit diesem Land anfangen, in dem sie doch geboren wurde. Gerade sitzt sie in ihrem kleinen Holzhäuschen am Stadtrand beim Frühstück und schimpft. Schon wieder ist der Strom weg. Über die Handwerker kann sie sich den ganzen Tag aufregen. Erst neulich habe ein Elektriker irgendwas im Trafohäuschen falsch eingestellt. Durch Überspannung sei ihr Röhrenfernseher explodiert und die Deckenleuchte zerplatzt. Sie reißt ein Stück Lepjoschka ab, usbekisches Fladenbrot, legt sich 2 Scheiben Fleischwurst darauf und etwas Käse, der in der Hitze schon ganz weich geworden ist. Zum Brot gibt es Omelett mit Hack und Krakauern. Diana Usatenko ist seit fast 25 Jahren mit ihrem Oleg verheiratet, einem stillen, zupackenden Mann in seinen 40ern. Seine Hände sind furchig, er trägt ausgeblichene Camouflage-Shirts und eine weite Hose mit unzähligen Taschen. Diana ist eine mütterliche, rundlich gewordene Frau, die sich in russischer Manier die langen Nägel knallrot manikürt, viel redet und Sehnsucht hat nach ihren 2 Kindern, die ihr Usbekistan inzwischen verlassen haben. Diana und Oleg sind in Taschkent geboren. Beide stammen aus Offiziersfamilien, die in den 60ern aus der Region Kiew nach Taschkent versetzt wurden. Damals keine große Sache. Eine Versetzung in eine andere Teilrepublik war immer noch eine innerhalb der Sowjetunion. Zur Schule gingen sie noch vor deren Zerfall. Sie sprechen gerne von dieser Zeit. Oleg war mit 15 Mitglied des Komsomol geworden, der ranghöchsten sowjetischen Jugendorganisation, trug das rote Halstuch und ein Anstecker mit Lenins Antlitz darauf. Es waren gute Zeiten, bis das gesamte riesige Gebilde der Sowjetunion 1991 in sich zusammenfiel. Plötzlich war Usbekistan unabhängig und alles anders. Nur eine Sache ist bis heute gleich geblieben für Diana und Oleg. Die alte Sehnsucht gen Osten. Ehepaar Usatenko will weg aus Taschkent. Zurück nach Hause, wie sie sagen. Nach Russland. Sie selbst sehen sich als Russen, sprechen abschätzig von Usbekistan und seinen Menschen. Kulturlos, wild, temperamentvoll seien die Leute hier, ungebildet und dümmlich, sagen sie. Russen machen nur noch wenige Prozent der usbekischen Bevölkerung aus. Viele von ihnen leben in ihrer eigenen Blase, heiraten ausschließlich untereinander und sind schlecht integriert. Die Usatenkos bilden keine Ausnahme. Die Landessprache etwa beherrschen sie nur gebrochen. Wozu Usbekisch lernen? Das sei eine sehr primitive Sprache. Nimm das Wort Kok, erklärt Oleg. Es heißt grün und zugleich blau. Man sagt also, etwas ist Kok wie das Gras oder Kok wie der Himmel. Er schaut belustigt rein, als sei dem nichts mehr hinzuzufügen. In Taschkent fühlen Oleg und Diana sich einsam. Ihre zwei Kinder studieren in Russland. Der Älteste ist 25 Jahre alt, heißt Ilja und ist schon seit 6 Jahren fort. Er wohnt im sibirischen Kemerovo, einer mittelgroßen Retortenstadt mit schlechter Luft, die hauptsächlich von den Kohlevorkommen im Umland lebt. Im Winter fallen die Temperaturen auf minus 50 Grad. Wegen des Kohlestaubs schneit es häufig graue Flocken. Doch Ilja ist glücklich, in Russland zu leben. Zivilisiertere Menschen, sagte er einmal. Gute Infrastruktur, anständige Gehälter, man spricht Russisch. Den vergangenen Sommer hat Ilja in Taschkent verbracht. Als er am Ende der großen Ferien zurück nach Russland fuhr, nahm er seine jüngere Schwester Kasia mit, die ebenfalls ein Studium in Kemerovo beginnen würde. Ihre allererste Reise ins Ausland. Flüge von Taschkent nach Russland sind teuer, weswegen die beiden per Bus reisten. Trotz der immensen Distanzen gibt es günstige Busverbindungen in jede russische Großstadt. Ilja und Kasia fuhren bis Nowosibirsk, 2.500 Kilometer auf holprigen Straßen, die die kasachische Steppe durchqueren. 40 Stunden dauerte die Reise. Mit an Bord Dutzende Usbeken auf der Suche nach Arbeit, Männer wie Sayuras Vater. Noch 2022 machten Überweisungen aus dem Ausland 21% des usbekischen Bruttoinlandsproduktes aus. Rund 85% davon stammen aus Russland. Es ist sauer verdienter Hilfsarbeiterlohn, mühsam erwirtschaftet auf sibirischen Baustellen, langen Schichten im Taxi oder Radfahrten über schneeverwehte Bordsteine für russische Lieferdienste. Der Ukraine-Krieg führte zu Verwerfungen in der russischen Wirtschaft. Seitdem wird das Land als Arbeitsdestination immer unbeliebter. Zum einen, weil der Rubel stark an Wert verloren hat. Zum anderen, weil Russen auf die Gastarbeiter wie auf Menschen zweiter Klasse herabblicken. In Iljas Studentenwohnheim etwa, in dem auch zahlreiche Usbeken leben, erzählen sich die russischen Bewohner laut Ilja fiese Anekdoten. Usbeken fräßen rohe Zwiebeln, daher ihr unsäglicher Mundgeruch. Wer jung ist in Usbekistan und die Möglichkeiten hat, geht lieber in die Türkei, wo die Sprachbarriere nicht so groß ist. Oder nach Südkorea, das enge Beziehungen zu Usbekistan pflegt, diplomatische, wirtschaftliche sowie kulturelle. Knapp 200.000 Usbeken sind koreanischer Abstammung. Während des Koreakrieges waren viele von ihnen in die Sowjetunion geflohen, woraufhin man sie in Zentralasien angesiedelt hatte. Der Traum vieler junger Usbeken jedoch ist ein Leben in den Vereinigten Staaten. Dort könne das große Geld verdient werden, so die Erzählung. Viele Usbeken nehmen daher alljährlich an der Green Card Lotterie teil. Die Erfolgschancen sind mäßig. Nur 68.000 Usbeken leben dauerhaft in den USA. Ilja jedoch will von Amerika nichts wissen. Als ethnischer Russe möchte er unbedingt ins Mutterland, nach Russia. Er ist genügsam, sein Bart zottig, in seiner Schweigsamkeit kommt er ganz nach dem Vater. Anfang des Jahres hatte er in Russland einen Antrag auf Spätaussiedlung gestellt, da er eine ukrainisch-russische Herkunft nachweisen kann. Nicht lange und sein Traum ging in Erfüllung. Er bekam den russischen Pass. Doch kurz darauf erhielt der frischgebackene Russe Ilja Post. Er möge bitte beim zuständigen Kreiswehrersatzamt vorstellig werden. Man verpflichtete ihn zum Wehrdienst in einer Kaserne bei Moskau. Diana und Oleg beunruhigt das nicht weiter. Wir sitzen auf gepackten Koffern, sagen sie. Wir werden das Haus verkaufen und Usbekistan für immer verlassen. Das russisch gebliebene Paar möchte umziehen nach Kemerovo, um bei den Kindern zu leben. Und um endlich nach Hause zu kommen, wie sie sagen. Keiner der beiden ist je in Russland gewesen. Mittlerweile ist es 8 Uhr abends in Taschkent. Die Straßen sind verstopft. Die Stadtbewohner fahren nach Hause, ungeduldig und entnervt vom Verkehr. Das Leben hier ist nicht leicht, voller Unannehmlichkeiten, das Wetter tut sein Übriges. Die Kontenance der Städter schmilzt in den langen Monaten sinnloser Hitze dahin. Es ist dann so heiß, dass sogar das Plastik der Ampeln weich wird und auf wartende Autos herabtropft. Stromausfälle gehören zur Tagesordnung, gerade an heißen Tagen, wenn die Menschen ihre Klimaanlagen aufdrehen. Dann erlischt die Straßenbeleuchtung, über den finsteren Straßen glimmt ein staubiger Mond. Und der Koreaner im Viertel serviert den Gästen Hundefleisch und Kuxi, eine kalte Suppe aus Nudeln und Sesam, wie für den Sommer gemacht. 6 Monate nach meiner Reise treffe ich Sayora in Deutschland wieder. Es ist der 30. Dezember 2024. Wir wollen gemeinsam Silvester in Leipzig bei einem gemeinsamen Freund feiern. Furchtbar kalt zieht der Wind durch die Häuserschluchten gräulicher Plattenbauten. Sayora steigt aus einer Trambahn, fröhlich winkt sie mir zu. Gerade kommt sie aus dem Elsass, wo sie vor 2 Tagen per Anhalter aufgebrochen ist. Sie hat dort eine ukrainische Bekannte aus Lyon besucht. Gemeinsam essen wir in einem chinesischen Restaurant. Später sitzen wir bei einem Leipziger Freund in der Wohnung. Sayora telefoniert wieder mit dem Großvater in Changyobot. Das Bild ist ruckelig. Wie geht es dir?
Gut,
es ist warm hier.
Wie ist das Studium?
Es läuft sehr gut.
Benimmst du dich auch anständig?
Natürlich.
Wann kommst du zu Besuch?
Bald. Ganz sicher.
Nochmal nachgefragt bei Julius Fitzke.
So, hallo Julius.
Hallo.
Julius Fitzke, der Autor der Reportage Zwischen den Welten, unterwegs in Usbekistan, wurde in Weimar geboren. Er hat Geografie und Slawistik studiert und lebte 3 Jahre in Russland. Der russische Überfall auf die Ukraine und das Leben im Inneren eines autoritären Staates weckte sein Interesse für den Journalismus. Nach seiner Rückkehr aus Russland, das war im Juli 2023, war er als freier Auslandsjournalist unter anderem in China und eben in Usbekistan unterwegs. Und seit 2025 absolvierte er ein Volontariat bei der Zeitung Die Welt in Berlin. Julius, warum eine Reportage aus und über Usbekistan?
Ja, du hast es ja eben schon erzählt. Ich habe 3 Jahre lang in Russland gelebt und als der Krieg dann irgendwann anfing und ich mich trotzdem entschieden hatte, da zu bleiben, hatte ich das Problem, dass alle Besuchspläne, die es bis dahin gegeben hatte, also ich habe davor ja schon in Russland gewohnt, da war allerdings noch Corona so ein bisschen, das heißt, aus Deutschland konnte niemand zu Besuch kommen, was immer ziemlich schade war, aber dann hörte das mit Corona irgendwann auf. Und dann hatte ich also große Pläne geschmiedet, dass Freunde, Familie und so weiter mich eben in Russland besuchen kommen. Als dann aber der Krieg losging, sind diese ganzen Besuchspläne wieder in die Luft geflogen. Niemand wollte mehr nach Russland reisen, was man ja auch gut verstehen konnte. Wurde ja auch alles ziemlich schwierig dann mitunter mit dem Leben dort. Dann bin ich allerdings auf die Idee gekommen, dass man sich ja einfach in einem Drittland treffen könnte. Genau, und deswegen habe ich dann im Sommer 22, das war so meine erste große Usbekistan-Reise, habe ich dann mehrere Freunde aus Deutschland eben nach Usbekistan eingeladen. Nach dem Motto, wenn es mit Russland nicht geht, dann nehmen wir eben Usbekistan. Das war ja auch von mir nicht so weit weg. Also ich bin mit dem Zug dann damals hingefahren, was mich auch sehr beeindruckt hat, weil diese Länder da sind ja riesig und extrem dünn besiedelt, also vor allem Kasachstan, der Weg dahin, das war eben eine 35-stündige Busfahrt und also sehr beeindruckend, da eben so diese Steppe komplett zu durchqueren. Genau, und dann bin ich 1 Monat lang durch Usbekistan gereist mit 5 Freunden aus Deutschland, aber eben auch mit verschiedenen usbekischen Freunden von mir, die ich eben selber in Russland kennengelernt habe. Also eben durch diese Bindungen, die es noch von früher aus der Sowjetunion gibt, sind eben in Russland extrem viele Usbeken, auch teilweise arbeiten die da eben und ja, größtenteils so in Hilfsarbeiterberufen, aber es gibt eben auch extrem viele Studenten aus Usbekistan, die an russischen Unis studieren. Und dadurch bin ich auch einfach, weil ich auch im Studentenwohnheim gelebt habe, mit sehr vielen Usbeken in Kontakt gekommen, die mich dann auch immer mal eingeladen haben, komm doch mal Taschkent besuchen und so weiter. Und das habe ich mir dann irgendwann nicht mehr zweimal sagen lassen und bin dann hingefahren, genau. Und deswegen habe ich insgesamt 4 Reisen dorthin gemacht, in verschiedene Landesteile und dachte irgendwann, ja, ich würde gerne mal drüber schreiben, weil das wirklich ja auch ein Land ist, was so hier in Westeuropa eigentlich niemand auf dem Schirm hat.
Ist es eigentlich ein Unterschied, ob du privat reist oder ob du im Voraus weißt, dass du dann darüber einen Text verfassen wirst, jetzt in dem Fall für Reportagen?
Also bei meiner letzten Reise jetzt dorthin im vergangenen Juni hat sich das mitunter vermischt. Aber dadurch, dass ich eben sehr lange da war, ich war 3 Wochen dann im Endeffekt in Usbekistan, hat sich das meistens nicht angefühlt, als wäre ich eben als Journalist da, weil ich eben auch Freunde dann dort getroffen habe und auch selber dann für mich Reisen dort unternommen habe, also im Land oder in Taschkent irgendwelche Orte besucht habe und so weiter. Aber weil ich ja eh auch ein Porträt über das Land schreiben wollte, hat sich das eben vermischt.
Und die Menschen, die in einem Text vorkommen, die kanntest du schon irgendwie über ein paar Ecken von früher, von deinen früheren Reisen oder eben aus Russland? Oder hast du die größtenteils dann vor Ort erst bei dieser letzten Reise kennengelernt?
Also die allermeisten Menschen, die jetzt auch im Text vorgekommen sind, kannte ich tatsächlich aus Russland, also meine engste Freundin aus Usbekistan, die ja auch quasi die Hauptfigur meiner Geschichte ist. Die war leider bei meiner letzten Reise gar nicht da, eben weil sie zu dem Zeitpunkt ja schon in Frankreich studiert hat. Sayora. Und genau, wir haben uns in Russland relativ schnell kennengelernt, weil sie vor einigen Jahren mal Au-pair in Deutschland gemacht hat und hat da ein Jahr lang an der Ostsee in so einer Kleinstadt gewohnt und eine Familie betreut und dabei extrem gut Deutsch gelernt. Und genau, sie suchte halt jemanden, um mal Deutsch zu üben. Das war so ein Monat, nachdem ich dann nach Jekaterinburg gezogen war. Und wir haben uns halt sehr gut verstanden, haben dann Deutsch und eben Russisch miteinander gesprochen. Und was wir witzigerweise sehr geteilt haben, war so unsere Leidenschaft einfach für sehr lange Spaziergänge. Weil in Deutschland das ja eigentlich was Normales ist, aber in Russland war es extrem schwer für mich, Leute zu finden, die eben auch Lust hatten, lange spazieren zu gehen. Weil sich so das Verständnis von Spaziergängen bei vielen Leuten darauf beschränkt hat, mal bei gutem Wetter, was selten genug war, eben mal am Stadtsee ein bisschen entlang zu schlendern mit einem Eis oder so und dann nach 2 Kilometern aber halt auch schon wieder in den Bus nach Hause zu steigen oder ins Café zu gehen. Und mit ihr sind wir halt wirklich Abende, Nächte lang einfach nur durch die Stadt gelaufen. Also zum Beispiel, als ich von meiner dritten Usbekistan-Reise zurückgekommen bin nach Jekaterinburg, das war irgendwann auch 23, da war sie noch in Russland selber, das war kurz bevor sie nach Frankreich ging und sie hat mich vom Flughafen in Jekaterinburg abgeholt, aber eben zu Fuß. Und dann sind wir, ich glaube 6 Stunden oder so, sind wir dann bis zu ihrem Wohnheim gelaufen, weil dieser Flughafen eben auch einfach ziemlich weit außerhalb war. Genau, und das fand ich immer cool, weil ich sonst niemanden da kannte, der auf sowas auch Lust hat. Und das hat immer Spaß gemacht.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wie war das für dich? Also eben, du hast anderthalb Jahre des Krieges oder knapp anderthalb Jahre des Krieges in Russland mitgemacht sozusagen, also dort gelebt. Wie war das für dich als Deutscher, da zu sein in der Zeit?
Also die russische Führung hat sich ja immer sehr darum bemüht, so diese Schattenseiten, nenne ich es mal vorsichtig, die dieser Krieg eben natürlich auch für Russland mit sich brachte, von den großen Städten fernzuhalten. Und das hat im ersten Jahr auch noch relativ gut funktioniert, also beziehungsweise das erste halbe Jahr, bis dann die erste Mobilisierung ja kam, September 22. Und man da schon gemerkt hat, dass da ein ganz schöner Ruck auch so durch die städtischen Gesellschaften ging. Die Sanktionen hat man natürlich extrem gespürt, weil ich einen Tag nach Kriegsbeginn schon mein Stipendium los war. Und ja auch meine Bankkarte dann nach 2 Wochen einfach nicht mehr funktionierte. Das heißt, es war mit dem Geld dann einfach sehr schwierig und ich musste mir dann da Arbeit suchen. Ich habe dann Deutsch an meiner Uni, wo ich auch studiert habe zu der Zeit, habe ich dann auch Deutsch unterrichtet an der linguistischen Fakultät und konnte mich dadurch dann ganz gut über Wasser halten. Genau, ja, aber man hat das schon gemerkt, aber andererseits war es auch sehr interessant, das so von innen heraus mitzubekommen und auch zu sehen, wie die Menschen so damit umgehen und wie sie es irgendwie geschafft haben, das komplett auszublenden, was für mich immer so ein bisschen unverständlich war, wie man das so sehr ignorieren kann, dass eben dieser Krieg ja passiert. Naja, aber viele haben halt gesagt, was sollen wir machen? Das ist das Beste, was wir in der Situation tun können. Einfach so zu tun, als gäbe es den Krieg gar nicht. Das war so das, was meine studentischen Freunde größtenteils gesagt haben.
Du hast, wie wir gerade gehört haben, noch Kontakt zu deinen Protagonistinnen und Protagonisten, also eben mit Sayora, der immer noch unverheirateten Enkelin des alten Familienpatriarchen Otabek, hast du in Leipzig eben Silvester gefeiert. Eben, wie geht es mit ihr weiter? Bleibt sie in Westeuropa, in Frankreich oder kehrt sie nach Usbekistan zurück und beschäftigt sich mit der usbekischen Sprache? Genau, wie geht's Diana und Oleg und ihrem Sohn Ilya? Sind die jetzt ausgewandert nach Russland oder sind sie noch weiterhin in Usbekistan? Und ist Ilya, hat er seinen Militärdienst hinter sich oder ist er jetzt im Donbass im Krieg?
Sayora geht's gut. Die schreibt im Moment an ihrer Masterarbeit und ist deswegen auch nicht mehr ortsgebunden. Also sie lebt ja eigentlich in Lyon. Aber dadurch, dass sie jetzt eben vor allem diese Arbeit schreibt, ist sie viel in Europa unterwegs und will eben ihr Schengen-Visum noch ausnutzen, was sie ja im Moment hat, weil das auch irgendwann dann im Spätsommer auslaufen wird. Und ja, dann wird sie Europa erstmal verlassen müssen und geht dann auch nach Usbekistan zurück. Aber ja, im Moment ist sie wieder viel unterwegs. Mein letzter Stand ist jetzt, dass sie in Italien war für einen Monat und da auch so über Workaway bei der Olivenernte oder sowas war es, mitgeholfen hatte. Jetzt ist sie aber gerade wieder zurück in Frankreich, in der Nähe der deutschen Grenze. Den Namen der Stadt habe ich vergessen, genau. Und hat da auch irgendeine kleine Arbeit gefunden und ist da jetzt so für 2 Wochen. Und dann geht es wieder weiter, aber wohin, das weiß sie im Moment auch noch nicht. Genau, und Ilya, mit dem habe ich auch hin und wieder Kontakt, was gar nicht so leicht ist, weil er ja im Moment in der Armee ist und seinen Wehrdienst ableistet. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird er im Juni fertig sein und dann auch erstmal wieder aus der Armee entlassen und dann wahrscheinlich zurück nach Sibirien gehen, nach Kemerovo und sein Studium weitermachen. Und seine Mutter ist auch mittlerweile umgezogen, die lebt jetzt schon in Kemerovo. Und der Vater ist aber noch im Moment in Taschkent und versucht, das Haus zu verkaufen, die ganzen Besitztümer zu veräußern. Und dann wird er früher oder später auch nachkommen. Genau, und dann ist die ganze Familie in Russland.
Alles klar, und dann die erste, wie du geschrieben hast, wird ja die erste dann Auslandsreise sein. Für die Eltern zumindest. Ja, Julius, wir haben dich, also nicht in diesem Text, aber auch in anderen Texten, also einen fast schon klassischen Reisejournalisten erlebt und kennengelernt. Was interessiert dich an dieser Textform?
Was interessiert mich an dieser Textform? Also ich beobachte sehr gern und höre eben auch gern zu, wenn Leute mir Geschichten erzählen. Und im Kontext dieser Usbekistan-Reisen bin ich eben einfach mit so vielen interessanten Geschichten in Kontakt gekommen, dass ich mir dachte, die müsste man eigentlich aufschreiben. Was gar nicht so einfach war teilweise, weil es ja auch so viele Geschichten waren.
Und jetzt gerade absolvierst du eben eine journalistische Ausbildung, Weiterbildung. Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
Mein Alltag ist im Moment relativ geregelt. Ich bin Anfang Januar nach Berlin gezogen und habe dann eben hier bei der Welt mein Volontariat angefangen, was jetzt auch im Juli richtig losgeht. Bis es soweit ist, bin ich noch an der Journalistenschule und lerne eben die Sachen, die ich mir im letzten Jahr schon so ein bisschen selber versucht habe beizubringen, eben nochmal von der Pike auf. Wie schreibe ich eine Reportage? Wie nehme ich einen Podcast auf? Wie drehe ich eine Videodoku? Genau, all solche Sachen lernen wir jetzt eben. Genau, das ist im Moment so mein Alltag.
Und hast du schon Pläne, Ideen, wie es mit dir danach weitergeht nach diesen 2 Jahren? Also bleibst du der schriftlichen Reportage erhalten oder wirst du Podcaster oder sonst was?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also im Moment, Stand jetzt, ist die Reportage schon meine liebste Form im Journalismus, mein liebstes Format. Aber mich reizen auch andere Formate. Ich hatte ja, während ich in Russland gelebt habe, meinen eigenen Podcast, wo ich halt vor allem einfach so von den Unterschieden und meinen Erlebnissen erzählt habe, wen ich kennengelernt habe und so weiter. Deswegen mag ich auch die Podcast-Form ziemlich gerne. Genau, als ich in Russland gelebt habe, die 3 Jahre hatte ich ja auch meinen eigenen Podcast. Hab da erzählt vom Leben in Russland, wen ich kennengelernt habe, wohin ich gereist bin und so weiter, was so die Unterschiede sind und dann halt auch, was der Krieg so macht mit dem Land und wie sich es eben anfühlt, immer noch in Russland zu leben. Genau. Und deswegen fand ich auch diese Erzählform ziemlich reizvoll. Genau. Aber im Moment ist schwer für mich, sich da festzulegen. Ich werde mich einfach noch weiter ausprobieren und ja, glaube, dass ich Spaß an relativ vielem haben werde.
Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß und danke dir nochmals, Julius, für das Gespräch und deine Reportage. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 82. Text Julius Fitzke. Sprecherin Blanka Winkler. Interview Dimitri Gavrisch und Julian Fitzke. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.